All Inclusive spricht heute mit Christian Riedmüller. Er ist Geschäftsführer von Osiander, eine Buchhandlung aus Tübingen, die auch weit über Tübingen hinaus ist, beispielsweise auch in Stuttgart und Frankfurt am Main. Christian Riedmüller war, vor er bei Osiander Geschäftsführer war, unterwegs beruflich bei Aldi Süd. Wie waren denn die Anfänge?
Ja, die Anfänge waren so, jetzt bei Aldi damals nach dem Studium habe ich eine Anzeige in der Zeitung gesehen, im Schwäbischen Tagblatt. Die haben eine Bereichsleitung gesucht. Ich habe mich dort beworben, bin genommen worden und habe dann wirklich ein mir bis dahin völlig unbekanntes Unternehmen auf eine ganz intensive Weise kennengelernt. Habe ja auch anderthalb Jahre davon für Aldi in England in Birmingham gearbeitet.
Wie war das dann? Nicht jeder kriegt ja gleich so eine größere Position nach dem Studium. Normalerweise fängt man ja etwas kleiner an.
Ja, ich habe ja auch als Bereichsleiter in Einarbeitung angefangen, also ein Trainee-Programm gemacht, ein Jahr lang. Dann hat man aber bei Aldi auch sehr, sehr schnelle und gute Aufstiegschancen.
Wie ging es dann weiter? Wie kam es dann zurück in den Familienbetrieb wieder zurück?
Anfang 2002 haben mein Vater und mein Onkel mich gefragt, ob ich nicht zu Osiander wechseln will, weil man damals schon geahnt hat, dass man auf einen Wachstumskurs geht und die betriebswirtschaftliche Kompetenz im Unternehmen stärken muss. Und ich hätte auch für Aldi noch nach Australien gehen können, weil Aldi damals die ersten Aldi-Läden in Australien eröffnet hat. Es war dann eine schwierige Entscheidung, war dann aber gut zum damaligen Zeitpunkt zu Osiander zu gehen. Und so bin ich dann Mitte 2002, habe ich dann bei Osiander als Geschäftsführer angefangen.
Nochmal kurz zurück zu Aldi. Wie ist es dort zu arbeiten? Also du hattest gesagt, du hast den Laden da erst kennengelernt. Warst du davor nie Kunde oder hattest irgendwelche Berührungspunkte mit dem Unternehmen?
Ich war davor tatsächlich kein Aldi-Kunde gewesen. Und ich habe die Zeit bei Aldi genossen, die war hart. Aldi hat sehr, sehr hohe Erwartungen an die Mitarbeiter. Die zahlen dafür auch sehr, sehr hohe Gehälter und sie gehen fair mit einem um. Zumindest bei Aldi Süd muss ich das sagen. Und was für mich besonders interessant war, war, dass ich eine in Deutschland sehr erfolgreiche Firma mit einem gleichen Konzept in England gesehen habe, die damals dort keinen Erfolg hatte. Und das war zum einen sehr interessant und zum anderen hat man da viel, viel gelernt.
Heißt es dann also, das Studium plus die Arbeit in Aldi Süd haben geprägt, dass man selbst gut führen kann, einen Familienbetrieb? Also würdest du beschreiben, dass du Osiander besser führst, als wärst du direkt nach dem Studium zu Osiander gegangen?
Ja, das Studium hat da gar nicht so viel gebracht, ganz ehrlich, weil das ist theoretisch und man lernt ja beim Studium nicht Führung, man lernt auch nicht effizientes Arbeiten, man lernt da auch nicht, wie man auf Kunden zugeht, sondern da hast du ja so Fächer wie Statistik, wie Mathematik, wie Rechnungswesen, was dann in einem größeren Unternehmen auch immer ein Spezialist macht. Das heißt, die wesentlichen Erfahrungen, die habe ich tatsächlich bei Aldi gesammelt. Vor allem, was so Begriffe wie Qualität, Kundenorientierung, effizientes Arbeiten betrifft.
Bedeutet, du wärst genauso erfolgreich auch ohne Studium dort gewesen? Also das Studium hat dann im Endeffekt gar nicht so viel gebracht im beruflichen Leben?
Naja, ein Studium bringt ja immer schon was, auch für die Weiterentwicklung. Aber wenn ich mir heute anschaue, dass man in einem Unternehmen gut kommunizieren muss, dass man teamfähig sein muss, dass man langfristig denken muss, dass man eine gewisse Führungskompetenz entwickeln muss, die sich ja vor allem erst mit der Erfahrung ergibt, dann sind das Dinge, die man im Studium nicht direkt lernt. Im Studium geht es um die theoretischen Grundlagen. Da muss man lernen zu analysieren. Da lernt man auch, wie man Konzepte erstellt. Aber ich sag mal, als Führungskraft in einem Unternehmen entwickelt man sich jedes Jahr immer stetig weiter, weil man Erfahrungen sammelt, die man so im Studium nicht sammelt.
Ist dann für dich auch besser würdest du sagen, duale Ausbildung, duales Studium ist mehr förderlich, dass die Leute auch früher schon die Abläufe in dem Betrieb kennenlernen?
Ich finde duale Ausbildung super mit Studium und Ausbildung zusammen, natürlich, weil die Praxis ist aus meiner Sicht das, was zählt.
Nun ein kleiner Umschwenker zum Thema, um das es eigentlich heute in der Radiosendung All Inclusive hier in der Wüstenwelle geht. Und zwar um deine Kandidatur um das Präsidentenamt des VfB Stuttgart 1893 e.V. Du bewirbst dich gemeinsam in der Endrunde mit Klaus Vogt, der aus Böblingen kommt. Zunächst wurde die Stelle ausgeschrieben beim VfB Stuttgart. Einige haben sich beworben. Dann gab es eine Shortliste, die präsentiert wurde und schlicht und weg ist dann am Ende nur noch Christian Riedmüller und ein Mitbewerber übrig geblieben.
In der Meistersaison 1983/84 hat mein Vater mich das erste Mal, da war ich 9 Jahre alt, mit ins damalige Neckarstadion genommen zum 7:0 des VfB gegen den ersten FC Nürnberg. Heute fast undenkbar, solche Ergebnisse. Und da bin ich mit dem Fußball und vor allem VfB-Virus infiziert worden. Ich glaube, seitdem habe ich kaum ein Spiel nicht verpasst, entweder am Radio, im Fernsehen oder nach Möglichkeit live im Stadion, auch bei ganz vielen Auswärtsspielen. Ich habe den VfB sozusagen, bin ich mit dem VfB zusammen groß geworden. Und die Entwicklung, vor allem so seit dem Jahr 2009, da haben wir das letzte Mal Champions League gespielt. Ich glaube im Achtelfinale noch gegen den FC Barcelona, damals leider ausgeschieden. Die hat mich sehr nachdenklich gemacht, diese Entwicklung. Ich habe dann bei der Mitgliederversammlung dieses Jahr im Juli eine sehr energische und kritische Rede gehalten. Ich habe da als VfB-Mitglied laut das gesagt, was mir nicht gefällt. Und als ich damals aus dem Stadion raus bin, da haben mich wildfremde Leute angesprochen und haben gesagt, Mensch, Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, so jemand bräuchten wir als Präsident. Und ich habe dann da ein paar Tage drüber nachgedacht, habe mich mit meinem Umfeld unterhalten, mit vielen Bekannten und habe mich dann entschieden, ja, ich bewerbe mich, weil ich nicht nur jemand sein will, der kritisiert und der meckert, sondern ich bin es eigentlich gewohnt, dann auch Verantwortung zu übernehmen und würde gern die Dinge anpacken und angehen, die ich bei der Mitgliederversammlung so stark kritisiert habe.
Also selbst was bewegen wollen in dem Verein sozusagen.
Genau.
Was sollen dann die Schwerpunkte sein der Arbeit beim VfB Stuttgart? Ist es jetzt erstmal ein Dreivierteljahr bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins?
Naja, es geht ja schon darum, also erstens sage ich, ich will kein Interimspräsident sein. Die große Hoffnung ist natürlich die, dass es dann auch im nächsten Jahr weitergeht. Und ich denke, da hat man genug Zeit, die Mitglieder auch von einem zu überzeugen. Wenngleich auch sicherlich die sichtbaren Erfolge nicht direkt in den nächsten 3-4 Monaten kommen werden. Zumindest nicht sportlich. Ziel ist natürlich der sofortige Wiederaufstieg. Es geht darum, der VfB ist der nationalen und internationalen Spitze wirtschaftlich total unterlegen derzeit. Und wenn man diese Lücke dauerhaft schließen will, dann braucht man ein langfristiges Konzept, in dessen Mittelpunkt meiner Meinung nach die Jugend stehen muss. Ziel muss es aus meiner Sicht sein, dass wir Kinder und Jugendliche vom Verein begeistern, und zwar sowohl als Fans, Mitglieder, als Sportler und als Fußballer. Dass wir diese zu Spitzensportlern und Spitzenfußballern großziehen, fördern, ausbilden und dann vor allem im Verein halten. Und damit einen eigenen inneren Wert schaffen, weil natürlich selbst ausgebildete Talente, die dann Spitzenspieler werden, einen hohen Wert haben. Wenn ich heute junge Leute an einen Verein binden will, dann muss ich aber anders auftreten, weil diese Generation, die steht für so Begriffe wie Glaubwürdigkeit, soziale Verantwortung und Transparenz. Das heißt, ich muss parallel auch dafür sorgen, dass der VfB Stuttgart wieder richtig sympathisch wird, zum Anfassen wird, ganz nah bei den Fans ist, transparent ist, glaubwürdig ist, sympathisch ist, dass die ganze Stadt, die ganze Region stolz auf uns ist. Und dass die übrigen Fußballfans in Deutschland neidisch sind und Respekt vor uns haben. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Und wenn ich dann sage, ich will die jungen Wilden wieder aufleben lassen in einem langfristigen Konzept, gleichzeitig den VfB sympathisch und glaubwürdig mit einer großen Strahlkraft aufbauen, dann werden wir auch ein bisschen unabhängiger von möglichen Investoren, weil wir selber Werte schaffen, die sich dann auch finanziell positiv auswirken, so dass wir auch wieder mehr Mittel haben, um sie dann langfristig in eine starke Mannschaft reinzustecken.
Oft ist es so, dass es in vielen Vereinen Jugendliche gibt, die sich engagieren für den Fußball, für den Sportverein, aber dann irgendwo anders später landen. Das war auch in der Vergangenheit beim VfB Stuttgart, dass Spieler beispielsweise zum VfR Aalen dann gehen mussten, weil sie nicht gut genug sind. Wie soll man dort die Lücke schließen, dass junge Leute nicht jede Saison in einem anderen Verein landen müssen, weil man für den aktuellen Verein zu schwach ist?
Ja, es gibt ja zwei Sachen. Einmal die ein bisschen zu schwach sind und den Sprung nicht schaffen. Und die richtig gut sind und die wir trotzdem haben gehen lassen. Mir blutet das Herz, wenn ich die Fußballnationalmannschaft sehe, die Deutsche. Und die Hälfte der Spieler ist beim VfB Stuttgart ausgebildet worden. Und wir haben sie entweder den Wert von denen nicht erkannt oder wir haben sie nicht gefördert oder wir haben sie unter Wert verkauft.
Welche Namen wären das konkret?
Naja, Timo Werner, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, da sind schon einige mit dabei. die vor allem, seit sie vom VfB weg sind, nochmal einen deutlich höheren Marktwert bekommen haben. Aber auf deine Frage, was mit denen ist, die den Sprung nicht schaffen. Wir hatten früher mit der zweiten Mannschaft die beste zweite Mannschaft aller Fußball-Bundesligisten in der dritten Liga. Heute spielen wir in der fünften Liga mit. Wenn wir es also schaffen wollen, dass Jugendspieler vom VfB den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, und viele schaffen den halt nicht direkt, weil da ist ja schon sehr, sehr hoher Druck und auch ein sehr, sehr harter Wettbewerb, dann brauchen wir eine deutlich bessere zweite Mannschaft, mit der man aber trotzdem attraktive Spiele hat in einer attraktiven Liga. Und da ist die dritte Liga natürlich viel, viel attraktiver als die fünfte Liga. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung dafür, dass mehr Talente vom VfB Stuttgart den Sprung irgendwann auch in die Profimannschaft schaffen.
Das heißt, das Ziel ist, erste und dritte Liga mit zwei VfB-Mannschaften in den nächsten 3-4 Jahren zu sein.
Natürlich. Und da muss man auch klar sagen, wir dürfen uns jetzt nicht nur auf die Profimannschaft konzentrieren, sondern wir müssen natürlich gleichzeitig auch in die zweite Mannschaft investieren. Wir müssen in den Nachwuchs investieren. Da muss jetzt ein langfristiges Konzept erstellt werden, das ganz, ganz viele verschiedene Bausteine hat. Und genau deswegen dürfen wir auch im Moment nicht davon träumen, in 2 Jahren wieder international zu spielen, sondern wir müssen sagen, es wäre wichtig, dass wir wieder eine attraktive Mannschaft auf den Platz kriegen, mit der wir Fans uns identifizieren können, die einen mutigen Fußball spielt, der Spaß macht, und die peu à peu, ganz langsam, aber dafür nachhaltig, mit einer guten Substanz, es schafft, immer weiter nach oben zu klettern.
Die Tigers Tübingen hatten jahrelang den gleichen Trainer in ihrer ersten Mannschaft. Basketball-Bundesliga, hatten dann öfters einen Trainerwechsel. Unter anderem haben sie auch den Co-Bundestrainer verpflichtet und diesen dann aber nach diesem kurzen Vertrag gehen lassen. Ist es manchmal ein Fehler, die ganze Verantwortung auf den Trainer zu schieben und nicht auch auf Präsidenten bzw. die komplette Mannschaft oder die Gesamtstruktur?
Das war ja mein Hauptansatzpunkt bei der Mitgliederversammlung im Juli, dass ich gesagt habe, Die verantwortlichen Gremien, also Aufsichtsrat, Vorstand und Präsidium, müssen sich mal fragen und auch fragen lassen, welchen Anteil sie an der sportlichen Situation haben. Wir hatten jetzt, glaube ich, in 12 Jahren 17 Trainer und x Sportdirektoren. Denen kann man die Verantwortung nicht geben. Wir haben auch bei Spielern kaum noch welche, die richtig lange bei uns sind. Du kannst dir ja heute, wenn du ein VfB-Trikot kaufst, gar keinen Namen mehr hinten drauf locken lassen, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, weil du gar nicht weißt, ob der Spieler in einem halben Jahr noch bei uns ist. Und deswegen geht es tatsächlich darum zu sagen, wir müssen den VfB strukturell neu aufstellen. Ein Schritt ist gemacht worden mit der neuen Position des Vorstandsvorsitzenden, die mit Thomas Hitzelsberger aus meiner Sicht auch völlig richtig besetzt worden ist. Thomas Hitzelsberger wird in Zukunft der starke Mann sein. Aber gleichzeitig geht es jetzt darum, für den neuen Präsidenten den Aufsichtsrat kennenzulernen, den Vorstand kennenzulernen und gemeinsam so ein bisschen eine Generalinventur zu machen und rauszuarbeiten, welche Fehler haben wir eigentlich in der Vergangenheit gemacht, welche Kompetenzen haben wir dort und mit welchen Maßnahmen wollen wir in Zukunft verhindern, dass wir auf dem Niveau stehen bleiben, wo wir im Moment sind. Und da sage ich nochmal den Begriff langfristiges Konzept. Da muss man zusammenarbeiten, man muss die Interessen der Mitglieder mit berücksichtigen und muss dann ein langfristiges Konzept aufstellen, von dem dann aber auch alle Verantwortlichen beim VfB überzeugt sind und auch alle diesen Weg dann mitgehen.
Nachwuchsjournalistinnen und Nachwuchsjournalisten wie ich beispielsweise berichten ja auch über diverse Veranstaltungen und so. Dabei ist aufgefallen, dass insbesondere im Bereich der Bundesliga recht wenig Möglichkeit ist, Berichte zu machen, an Spielen teilzunehmen, Spielerinterviews zu machen, im Gegensatz zur Jugendweltmeisterschaft in Reutlingen in der Kreuzeiche war da beispielsweise ein Spiel, konnte man akkreditiert werden als junger Journalist. In der Bundesliga nicht. Ist es falsch, dass nur ARD, ZDF und die privaten Sender vor Ort sein dürfen?
Das ist sicherlich etwas, was verbesserungswürdig ist. Ich sage mal vor allem, wenn ich den Begriff junge Journalisten höre, weil das ja ein Gesamtkonzept auch beim VfB Stuttgart ist, dass man sich jungen Leuten wieder öffnet, im Verein, aber sicherlich auch außerhalb des Vereins. Wenn der VfB sympathisch und nah sein will, dann wird man sicherlich in Zukunft auch darüber nachdenken müssen, welchen Sendern und welchen Journalisten man Zutritt ermöglicht und mit wem man sich auseinandersetzt, mit wem man sich unterhält. Das ist ja im Moment eine ganz große Kritik von ganz vielen Fans und Mitgliedern, dass A, die Distanz zwischen den Gremien und den Mitgliedern sehr groß ist und B, die Distanz zwischen Fans und Mannschaft. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele. Ich war bei dem Auswärtssieg in Bielefeld mit dabei, da haben wir in der 92. Minute das Siegtor geschossen. Ich war beim Pokalsieg in Hamburg dabei, da haben wir in der 114. Minute, also in der Verlängerung, das Siegtor geschossen. Und nach dem Spiel gehst du dann als Fan, wenn du eh schon in der Auswärtskurve bist, runter an den Zaun. Und die Mannschaft kommt in die Kurve, bleibt aber an der Strafraumgrenze stehen, winkt kurz und geht dann wieder weg. Und die gehen nicht zu den Fans, klatschen mal ab, klatschen die Rollstuhlfahrer ab. Das passiert alles nichts. Das ist mal ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, wenn man sich im Businessbereich aufhält und dann sieht, dass verletzte oder gesperrte Spieler da sind, die, wenn man sie anspricht, total sympathisch sind. Aber wenn man sie nicht anspricht und nicht jedes Kind oder jeder Jugendliche traut sich, sich dann eben auch nicht die Zeit nehmen für ein kurzes Autogramm oder für ein Foto, dann ist es schon sehr, sehr schade. Und das Dritte ist, ich habe jetzt von mehreren Mitgliedern diese Woche gehört, die gesagt haben, wenn man dann mal für eine Tombola was sammelt und anfragt beim Verein, ob man Fanartikel kriegt, Stifte, was auch immer mit dem Logo drauf, dann gibt es immer wieder Absagen und gleichzeitig sind dann aber in der gleichen Tombola Artikel von Borussia Dortmund oder vom FC Bayern München, weil die das machen. Und da würde ich mir für die Zukunft, und das habe ich mir auch fest vorgenommen, wenn das mit der Präsidentschaft klappen würde, eine viel, viel größere Nähe zu den Fans und zu den Mitgliedern wünschen.
Dass da keine Riesendistanz ist, dass die, wo gewählt sind, auch noch bei den Wählern dabei sind sozusagen.
Genau.
WLAN-Transit. Ja. Guido Buchwald wollte auch Präsident vom VfB Stuttgart werden, wurde dann aber von der Findungskommission aussortiert. War das richtig oder eher falsch?
Das kann ich nicht bewerten, weil der Vereinsbeirat hat sich, ich glaube, insgesamt mit 12 Bewerbungen auseinandergesetzt und hat sich dann in der ersten Runde, war das mit jedem sehr, sehr ausführliches Gespräch. Und der Vereinsbeirat ist das einzige Gremium, das vergleichen kann, wer von diesen neun Personen, die es, glaube ich, zum Schluss waren, die formal und fristgerecht die Bewerbung eingereicht hatten, wer von denen am besten geeignet ist. Von daher ist es für mich sehr, sehr schwer zu beurteilen.
Tandemführungen sind im Trend. Man sieht es bei den Grünen, man sieht es auch bei der SPD jetzt um die Nachfolge von Andrea Nahles, aber auch hier bei der Kreis-SPD. Da war jetzt in den letzten Tagen ja auch ein bisschen was in der Presse drin. Tandemführung VfB Stuttgart. Vielleicht könnte man das nochmal ein bisschen aufgreifen.
Ja, also da sage ich ganz klar, nach der Pressekonferenz in Stuttgart, bei der Herr Vogt und ich vorgestellt worden sind, haben schon ein oder zwei Medienvertreter das Thema in den Mund genommen. Ich habe dann am nächsten Tag einen Anruf von einem Journalisten bekommen und habe blöderweise gesagt, ja, da könnte man ja mal drüber nachdenken. Und zwei Stunden später war die Schlagzeile, VfB bekommt eine Doppelspitze. Das war falsch von mir, diesen Satz zu sagen, weil erstens war nichts dran, zweitens ist nichts dran und drittens möchte ich gerne der zukünftige Präsident des VfB Stuttgart werden und nicht in einer Doppelspitze.
Dann ging es auch personell um den Aufsichtsrat. Das hast du eben schon im Interview hier in der Wüstenwelle angesprochen, dass der auch umstrukturiert werden sollte. Was sind da deine Ziele und sollten auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich unterstützen?
Es gibt im Moment zwei offene Plätze im Aufsichtsrat. Die müssen neu besetzt werden. Ich habe da jetzt noch keine Namen ins Spiel gebracht, weil ich möchte mir erst den übrigen Aufsichtsrat anschauen, kennenlernen. Die sollen mich kennenlernen. Und dann möchte ich gerne sehen, welche Kompetenzen, welche Vorstellungen jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied hat, um dann die offenen zwei Stellen möglichst perfekt zu ergänzen. Sicherlich brauchen wir mehr Sportkompetenz im Aufsichtsrat, weil Guido Buchwald ja leider ausgeschieden ist. Wir brauchen gleichzeitig auch die Fankompetenz. Also die Fanschaft muss gut vertreten sein. Das ist sie im Moment durch den Berti Suck auch. Aber da muss man sich überlegen, ob man vielleicht aus dem Bereich nochmal jemanden mit reinnimmt, um das zu unterstützen. Und wir brauchen auch die unternehmerische Kompetenz. Und für mich ist der Aufsichtsrat, ich sage jetzt mal, ein strategisches Projekt, weil wenn wir ein langfristiges Konzept für den VfB erstellen wollen und müssen, in dem es auch um viele Veränderungen geht und im Prinzip um eine strukturelle Neuaufstellung, dann müssen wir auch genau sehen, mit welchem, wie der Aufsichtsrat bestmöglich besetzt ist. Und dazu kann ich im Moment tatsächlich wenig sagen, weil ich die einzelnen Personen nicht kenne. Und davon muss ich mir erst ein Bild machen.
Wie sieht es dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins aus? Gibt es auch schon Ideen, neue Stellen zu schaffen beispielsweise?
Wenn ich sage, wir brauchen ein starkes Jugendkonzept, ein Nachwuchsförderungskonzept, dann ist das sicherlich etwas, ein Bereich, den ich mir ganz schnell anschauen würde. Und dann sieht man schnell, ob man da neue Stellen braucht oder nicht. Generell hat der VfB sicherlich viele gute Mitarbeiter. Die muss man im ersten Schritt kennenlernen. Man muss gucken, welche Interessen unsere Mitarbeiter haben, wie man den VfB Stuttgart weiter voranbringt. Und da wäre es vermessen, jetzt zu sagen, da müssen wir neue Stellen schaffen oder da müssen wir uns von Mitarbeitern trennen. Oft geht es ja auch darum, dass man mit bestehenden Mitarbeitern und Teams zusammen in den Veränderungsprozess reingeht, weil man gute Leute hat, aber einfach eine neue Strategie wählt und die dann mit einem vorhandenen Team, das hochmotiviert ist, dann auch zusammen umsetzt und neue Wege geht. Und deswegen braucht es sicherlich Zeit, zu analysieren, wie die Ist-Situation ist. Und das Ziel ist natürlich, mit den bestehenden Mitarbeitern dann auch zusammen den Veränderungsprozess so in Gang zu setzen, dass der VfB Stuttgart wieder nach oben kommt.
Wann ist das Ziel dann die erste Liga? Schon 2020 oder erst 2022 beispielsweise?
Also die erste Liga ist mit dem Kader, den wir da haben, mit dem Wert des Kaders natürlich das vorrangige Ziel, in dieser Saison wieder aufzusteigen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, trotz der 4 Niederlagen in den letzten 5 Spielen bin ich absolut optimistisch, dass wir dieses Jahr wieder aufsteigen werden. Alles andere wäre für den Verein nicht gut.
Die Stellenausschreibung für den VfB-Präsidenten hat einige Punkte genannt, war auch altersbedingt, muss mindestens 35 sein und ich glaube maximal 75 Jahre durfte man alt sein, um sich dort zu bewerben und musste auch Führungserfahrung haben im mittleren Managementbereich. Ist die Stellenausschreibung nicht ein bisschen hart, wenn man überlegt, dass hier auch Personen in Tübingen, Reutlingen, Rottenburg Sportvereine führen und auch erfolgreich führen, kleinere Vereine, die dann auch erfolgreich sind und dann aber jetzt keine hohe Führungserfahrung haben?
Naja, der Unterschied ist ja der, dass der Präsident des VfB Stuttgart, also der Präsident des e.V., gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der AG ist. Und die AG hat einen Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro, steht extrem in der Öffentlichkeit. Der Wettbewerbsdruck ist enorm und da handelt es sich ja bei der AG nicht mehr um einen Sportverein, sondern da handelt es sich tatsächlich um Wirtschaftsunternehmen. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass der Vorstandsvorsitzende mit Thomas Hitzelsberger aus dem Sportbereich kommt, dann glaube ich, ist es schon konsequent zu sagen, der Aufsichtsratsvorsitzende sollte unternehmerische Fähigkeiten haben und wir haben hohe Ansprüche an ihn. Als die vier letzten Namen der Shortlist genannt worden sind, Klaus Vogt, Christian Riedmüller, Susanne Schosser und Martin Bitzer, da haben ja viele gesagt, boah, was, die Namen kennt ja kein Mensch, was haben denn die für eine Erfahrung? Da gab es schon Kritik dran. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass wir vier eben durch diesen harten Auswahlprozess durchgegangen sind. Und ich bin froh, dass das so ein anspruchsvoller und harter Auswahlprozess war, weil die Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender, das ist ja jetzt keine Spaßstelle, sondern das ist erstens in der Öffentlichkeit in Baden-Württemberg eine sehr, sehr prominente Stelle. Und zweitens ist der Anspruch extrem hoch.
Was möchte Christian Riedmüller vom 3. Advent bis zur nächsten Mitgliederversammlung auf jeden Fall schaffen, wird der VfB-Präsident?
Ich möchte auf jeden Fall schaffen, dass neben dem Aufstieg, aber den schaffe ja nicht ich, den schafft die Mannschaft, dass der Präsident nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass der Präsident zusammen mit dem Aufsichtsrat und mit den Mitarbeitern, mit dem Team die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass wir A, sympathischer und glaubwürdiger werden. Ich glaube, das ist etwas, was man auch in ein paar Monaten zumindest anstoßen kann. Dass wir ein Konzept erstellen, wie es vor allem mit der Nachwuchs- und Jugendarbeit weitergehen soll. Das kannst du ja auch nicht von heute auf morgen ändern. dass wir uns, das wurde bei den dunkelroten Tischen klar, das ist der Wunsch der Mitglieder, dass wir uns mit den Werten, für die der VfB steht, auseinandersetzt, die nochmal klar definieren und dann wirklich in allen Gremien, auf allen Ebenen, bei der Mannschaft, im Aufsichtsrat, auch bei den Fans leben und vorleben, mit gutem Beispiel vorangehen. Und dass wir vor allem wieder viel mehr auf unsere Mitglieder hören und deren Wünsche, Sorgen, Ängste ernst nehmen, uns mit denen auseinandersetzen, das heißt auch eine große Nähe zu denen zeigen, dass wir so ein Wir-Gefühl beim VfB kriegen. Wir ziehen alle an einem Strang, damit wir alle den VfB nach oben bringen und wieder richtig stolz sein können. Ich glaube, das ist etwas, was man den Mitgliedern in 8 Monaten vermitteln kann, dass man da auf einem guten Weg ist. Das wird sich natürlich in positiven sportlichen Ergebnissen nicht in dieser Zeit direkt auswirken.
Heißt, man braucht trotzdem viel Zeit, aber kann schon in dem ersten Dreivierteljahr an der Präsidentschaft einiges bewegen für den recht alten Verein.
Ich glaube, man kann auf jeden Fall diese Außendarstellung bewegen. Man kann als Präsident glaubwürdig und transparent auftreten. Und nochmal, in den letzten Jahren haben wir beim VfB oft den Fehler gemacht, dass wir vorschnell Entscheidungen getroffen haben, dass wir 17 Trainer in 12 Jahren hatten, dass selten mal ein langfristiges Konzept zu sehen war. Und deswegen ist die Hauptaufgabe nochmal in den nächsten Monaten, dieses langfristige Konzept zu erstellen, zu schauen, was brauchen wir dafür, wie setzen wir das Ganze um, dann einen Zeitplan aufzustellen und dann eben eine nachhaltige Basis zu finden für einen langfristigen Erfolg.
Das Amt ist ein Ehrenamt, Nebenamt. Man braucht aber viel Zeit. Also es ist nicht wie ein normaler Vorstand, wo vielleicht jede Woche 8 Stunden dran sitzt an seiner Arbeit und dann noch einmal im Monat eine Vorstandssitzung macht mit den anderen Vorstandsmitgliedern, sondern man ist einen halben Werktag immer beschäftigt an diesem Amt. So wurde es ausgewiesen an verschiedenen Stellen. Wie schafft man das dann? Man hat ja dann trotzdem noch Osiander, zumindest 50% vom restlichen Tag.
Ja, ich ziehe mich bei Osiander ein bisschen aus der Verantwortung zurück. Wir haben einen sehr, sehr starken Führungskreis. Wir haben 3 Führungskräfte zusätzlich in die Geschäftsführung mit aufgenommen. Mein Onkel war bis Oktober Vorsteher des Börsenvereins und hat nach 2 Wahlperioden ist jetzt jemand anderes gewählt worden, weil man hat dann nur 2 Wahlperioden. Das heißt, der hat wieder mehr Zeit für die Firma. Von daher ist es für mich jetzt nicht schwierig, mich da zeitlich rauszuziehen. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass die Osiander-Standorte da sind, wo auch die Fans und Mitglieder des VfB sitzen. Wir haben im September eine Buchhandlung in Bad Cannstatt aufgemacht. Wir sind in Ditzingen, wir sind in Ploching, in Balingen, Albstadt, Heilbronn, Backnang, Aalen, Göppingen. Das heißt, wenn ich jetzt Fanclubs besuche, wie diese Woche in Freudenstadt, dann fahre ich auf dem Weg noch in Bayersbronn vorbei, 10 Kilometer entfernt. Wenn ich beim Auswärtsspiel in Hamburg bin, dann habe ich da beruflich einen Termin wahrgenommen, bei dem ich flexibel war, aber den ich immer einmal im Jahr habe. Von daher sind die Läden, und manche Leute sagen, ich habe seit 2002 auf die Präsidentschaft hingearbeitet, habe ich die Läden von Osiander da aufgebaut, wo der VfB ist. Und es lässt sich sehr, sehr viel über eine Fahrt- und Wegstrecke miteinander vereinbaren. Und gleichzeitig werde ich trotzdem weniger Zeit für Osiander haben. Ich bin ziemlich sicher, dass es am Anfang beim VfB sehr viel sein wird. Wie sich das dann im Laufe der Zeit ergibt, wird man sehen. Aber Osiander ist mit einem super Team und auch mit dem Rest meiner Familie so gut aufgestellt, dass ich dann eher beratend und strategisch tätig bin und mich auch aus vielen operativen Entscheidungsprozessen raushalten kann.
Eine volle Fokussierung auf die Präsidentschaft beim VfB Stuttgart, und der Osiander läuft dann trotzdem, aber mit anderen Familiengesichtern.
Ja, und eine volle jetzt zunächst mal, aber der Osiander wird mich auch nicht verlieren. Ja, und ich sage immer, es kommt nicht darauf an, wie viele Stunden man für etwas aufbringt, sondern was man macht. Und das ist die hohe Kunst, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, dass man den richtigen Ton anschlägt, dass man für die tatsächlich wichtigen strategischen Dinge da ist. Und ich kann dir sagen, in so einem Familienunternehmen wie Osiander, da macht man auch sehr viel operativ, man mischt sich unglaublich viel ein in Dinge, die eigentlich im Verantwortungsbereich anderer sind. Es ist so in so einem familiär geprägten Handelsunternehmen. Und vielleicht ist der eine oder andere Mitarbeiter dann auch froh, dass sich der Chef nicht mehr ganz so viel einmischt wie in der Vergangenheit und vielleicht tut es dann dem Unternehmen auch ganz gut.
Ist es dann auch familiär besser, wenn man dann mal wieder geschäftlich weniger mit der Familie zu tun hat? Man hängt ja dann sozusagen immer aufeinander rum. Jetzt wird es ja dann weniger, wenn das klappt mit der Präsidentschaft.
Ja, also das glaube ich schon. Also familiär besser. Wir haben privat, familiär haben wir ein super Verhältnis zueinander. Aber es ist natürlich schon auch in gewisser Weise anstrengend, auch für den Rest meiner Familie, wenn man sich jeden Tag sieht und Vater, Mutter, Tante, Onkel, Cousin, nochmal Onkel, sehr, sehr großen Zeitanteil im beruflichen Leben haben, vor allem, weil man da natürlich ja auch viele kontroverse Diskussionen hat, nicht immer einer Meinung ist, sich manchmal auch streitet. Und von daher habe ich ja jetzt schon in den letzten Wochen, wo ich mich schon sehr stark auf den VfB konzentriert habe, gemerkt, das ist schon auch ein bisschen erleichternd, dass man da mal in einem Umfeld tätig ist, wo die Familie keine Rolle spielt.
Und bist du dann in den VfB eingetreten?
Ich bin seit 2004 Mitglied beim VfB.
Das heißt, über, muss man rechnen,
15
Jahre. Genau. Eine sehr lange Zeit. Beim VfB Stuttgart gibt es neben Fußball ja auch ein paar andere Sportarten, aber es fehlen auch ganz schön viele Sportarten. Wir haben kein Basketball, wir haben zwar hier in Tübingen eine zweitklassige Basketballmannschaft mit den Tigers Tübingen, aber beim VfB Stuttgart vermisst man das. Wie sollte das umgestrukturiert werden? Ist da gedacht, neue Abteilungen zu gründen? Wie sieht es aus?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde die Walter Tigers erstklassig, auch wenn sie im Moment in der zweiten Liga spielen. Weil wie der Verein mit dem Budget, das wir haben, geschafft hat, so viele Jahre konstant in der ersten Liga zu spielen und jetzt halt mal die zweite Saison in der zweiten Liga spielt, das finde ich total eindrucksvoll und super. Ja, es ist richtig. Ich werde ja nicht zum Aufsichtsratsvorsitzenden der AG gewählt, sondern ich werde zunächst mal zum Präsidenten des VfB Stuttgart gewählt und vertrete dann die Interessen des Vereins als Aufsichtsratsvorsitzender in der AG. Das heißt, ein gehöriger Teil meiner Arbeit bezieht sich dann auch auf den e.V., also auf den Verein. Da gibt es die vier Sportarten neben Fußball, Hockey, Faustball, Tischtennis und Leichtathletik. Es gibt die Schiedsrichter und es gibt die Garde. Und ich bin der Meinung, wenn wir beim VfB Stuttgart langfristig mit jungen Menschen wieder erfolgreich sein wollen, dann müssen wir vor allem auch den Sportverein in der Stadt zu einem sympathischen, attraktiven, in der Stadt verwurzelten Verein machen, der für Bewegung, für Fitness, für gesunde Ernährung und so weiter steht. Ich nenne mal ein Beispiel. Warum sollte der VfB nicht alle 2 oder 4 Wochen auf einem Sportplatz Menschen in Stuttgart Bewegung und Fitness anbieten? 1, 1,5 Stunden, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Sportler oder Fußballer zusammen. Dazu ein gesundes Frühstück, eine gesunde Ernährung. Das Ganze könnte man über eine App unterstützen für die anderen Tage, dass man das auch von zu Hause machen kann, dass sich der Verein einfach positioniert und einen sehr, sehr sympathischen Auftritt hat. Das Zweite ist, tatsächlich, es werden immer mehr Sportarten jetzt olympisch. Ich nenne mal so Beispiele wie Breakdance, wie Skateboarden. Es gibt so Sachen wie Sportklettern. Es gibt die E-Sports, es gibt den Frauen- und den Mädchenfußball. Es gibt Trendsportarten wie Basketball und Handball. Da ist der VfB Stuttgart gar nicht vertreten. Und da muss man sich in einem Konzept auch überlegen, nimmt man neue Sportarten mit auf? Macht man vielleicht Kooperationen mit bestehenden Vereinen, die Trendsportarten anbieten? Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist für mich, dass wir den Menschen, die kein Interesse an Fußball haben, und die soll es ja auch geben, trotzdem die Möglichkeit geben, sich beim VfB als Sportler oder auch als Fan und Mitglied für diese Sportarten zu interessieren und damit nochmal viel, viel mehr Menschen für den VfB Stuttgart zu gewinnen. Dann ist man auch nicht zu 100% vom sportlichen Erfolg der Profifußballmannschaft abhängig, sondern hat eben auch noch andere Sparten, auf die man setzen kann.
Spieler haben auch immer wieder Druck, wenn sie spielen müssen, also Leistungsdruck und so. Wie sollte man dort als Präsident umgehen, dass die Spieler langfristig keine Schäden haben? Davon also mögliche Drohung von Burnout oder Robert Enkes Tod und so. Wie will man dort vorbeugen als VfB Stuttgart?
Ja, das ist ein extrem wichtiges Thema. Das fängt ja wahrscheinlich schon in der Jugend an. dass man da die Voraussetzungen für schafft. Und ich glaube, ganz wichtig ist es vor allem, dass wir das in der Öffentlichkeit das nicht als Schwäche auslegen, wenn jemand Depressionen hat oder ein Burnout hat. Und da geht es nicht nur um Fußball, da geht es ja um alle Bereiche der Gesellschaft. Weil jemand, der diese Probleme hat, muss sich auch beim Verein melden können, das eventuell sogar in der Öffentlichkeit machen, so wie das jetzt auch der Michael Sternkopf nachträglich gemacht hat, finde ich beeindruckend, wie offen er damit umgeht. Sowas braucht man auch, weil der Druck ist gewaltig und da kann man auch nicht sagen, die verdienen viel, da muss es auch den Druck geben. Ich finde, das eine darf nicht mit dem anderen zusammenhängen und da wünsche ich mir mehr Offenheit in unserer Gesellschaft insgesamt. Und da kann der VfB Stuttgart sicherlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt dann auch, dass man über psychologische Unterstützung oder auch mentale Unterstützung nachdenken darf. Weil das Grundproblem ist ja, dass man den Druck an sich so gar nicht nehmen kann. Denn der Druck wird ja nicht vom Präsidenten aufgebaut oder vom Aufsichtsrat oder vom Vorstand, sondern der kommt ja sehr, sehr stark über die Medien und über die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das zu beeinflussen. Das heißt, man muss akzeptieren, dass dieser Druck da ist und muss den Spielern helfen, damit umzugehen. Oder wenn sie nicht damit umgehen können, wenn sie Depressionen oder Burnout kriegen, sich dann eben zu melden und ihnen dann auch zu helfen. Und da dann nicht gleich Karrieren in Frage zu stellen.
Wie sollte der VfB Stuttgart im Stadtbild der Landeshauptstadt auftreten?
Also der VfB, ich sag mal so, ganz Stuttgart sollte stolz auf den VfB Stuttgart sein. Und das hat auch damit zu tun, diese Nähe, die man hat, ja, dass man, wir haben das Fritzle, ein, wie ich finde, super gutes Maskottchen. Ich weiß nicht, wie viele Kostüme es davon gibt, aber ich glaube nicht so furchtbar viele, weil wenn man das Fritzle buchen will, ich habe das über Oseander mehrfach gemacht, weil wir das Fritzle oft in unseren Buchhandlungen haben und dann einen Riesenzulauf haben, da kriegt man gar nicht so häufig Termine. Ich würde mir wünschen, dass das Fritzle viel öfter in der Fußgängerzone ist, am Marktplatz ist, auftritt und das Logo und Wappen des VfB Stuttgart in der Stadt rumträgt. Dasselbe betrifft Spieler oder ehemalige Spieler, vielleicht verletzte Spieler, die so verletzt sind, dass sie trotzdem laufen können und auftreten können, dass man dann auch mal an Schulen geht, dass man auch mal zu einer Autogrammstunde geht, dass man einfach eine Nähe zeigt. Und ich finde es wichtig, dass der VfB in der Stadt einfach präsent ist, aber sehr, sehr positiv präsent ist. Und das kann der Verein eben zum einen über sportlichen Erfolg machen und eine Nähe von der Mannschaft zu den Fans und zum anderen eben darüber, dass wir uns im e.V. Eben neue Dinge einfallen lassen, die wir den Stuttgartern und auch den Menschen darüber hinaus anbieten.
Unterstützer, da kommen wir schon zur nächsten Frage, die passt gerade an dieser Stelle ziemlich gut. Gibt es dann auch Unterstützer aus dem Verein, die Kandidatur von Christian Riedmüller unterstützen? Bei der Kirchenwahl beispielsweise ist am ersten Advent, gibt es ja auch Unterstützer aus verschiedenen Kirchengemeinden, die explizit einen Kandidat für die Landessynode der Landeskirche in Württemberg haben oder auch bei Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Oberbürgermeisterwahlen und so weiter.
Ja, natürlich habe ich einige Leute, die mich unterstützen. Das sind zum Teil Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Es sind Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Gibt es da schon konkrete Namen, die man nennen könnte?
Also vor kurzem hat zum Beispiel Boris Palmer auf seiner Facebook-Seite mir viel Glück bei der Präsidentschaftswahl gewünscht, was mich sehr gefreut hat. Jetzt muss man sagen, sind wir noch nicht so lange im Wahlkampf. Das ist jetzt knapp eine Woche jetzt her. Dass wir da auch zu den letzte zwei Kandidaten nominiert worden sind. Und es kommen tatsächlich jeden Tag neue Unterstützer mit dazu. Das kann also in drei Wochen nochmal ganz anders aussehen, weil sie ja jetzt die Menschen erst ein Bild von uns machen können und sehen können, welche Schwerpunkte wir haben und wofür wir stehen.
Was gibt es denn noch für Unterstützer außerhalb von Tübingen? Fanclubs oder sowas beispielsweise?
Ja, tatsächlich. Wenn ich jetzt abends bei Fanclubs bin und die Vorsitzenden oder auch Mitglieder der Fanclubs kennenlerne oder auch schon in der Zeit, ich musste ja wie jeder andere Bewerber auch 50 Unterschriften von Mitgliedern sammeln, um die Bewerbung einreichen zu können, da hat man natürlich schon viele Menschen kennengelernt. Und es ist total eindrucksvoll, wenn die dann von einem überzeugt sind, wie die einen unterstützen, vor allem über die sozialen Medien, aber auch indem sie einem eine Plattform im Fanclub bieten. Ich kriege von einigen, mit denen ich in einem Dauerkontakt bin, jeden Tag aufmunternde Nachrichten, wo sie sagen, toll, Christian, weiter so, du bist unser Präsident, wir haben dich hier und da unterstützt, wir bringen deinen Namen ins Spiel. Und das habe ich so nicht erwartet, dass es da so viele gibt, die so eine hohe Bereitschaft haben, einen mit viel, viel Zeit so großartig zu unterstützen. Und dafür kann ich mich bei denjenigen nur ganz, ganz herzlich bedanken.
Wie sieht dann dein Zeitmanagement aus die nächsten Wochen?
Ja, das sind vor allem die Abende, die voll sind, weil das eben die Zeiten sind nach der Arbeit, wo man, also nicht nach meiner Arbeit, aber wenn man einen Fanclub besucht, dann macht es keinen Sinn, das um 16 Uhr zu machen, weil die meisten Leute ja noch bei der Arbeit sind. Das heißt, die Abende sind voll, tagsüber geht es im Moment, da hat man viele Presseanfragen. Ich war gestern zum Interview bei der Bild-Zeitung Stuttgart, ich war gestern zum Interview bei der Stuttgarter Zeitung, ich war vor ein paar Tagen beim Schwäbischen Tagblatt, heute bin ich hier beim Radio Wüste Welle. Von daher habe ich mir schon bewusst vor vielen Wochen die Zeit jetzt bis zum 15.12. Sehr stark freigehalten. Gleichzeitig verbinde ich aber auch Sachen. Ich war gestern eben nach dem Besuch bei Bild Stuttgart und der Stuttgarter Zeitung auch in unserem Laden am Marktplatz. Habe lang mit den Mitarbeitern geredet, habe mir den Laden angeschaut. Hat sich sehr, sehr gut miteinander verbinden lassen. Aber insgesamt habe ich im Moment natürlich nicht mehr so viel Zeit für irgendwelche Freizeitaktivitäten.
Während der Mitgliederversammlung ist in Tübingen der Weihnachtsmarkt und auch das Weihnachtsgeschäft für Oseander. Wie ist es dann für dich? Ist es schwierig?
Nö, das ist nicht schwierig. Weihnachtsmarkt gibt es auch in Stuttgart. Ich bin ja auch bis zum 15.12. nicht die ganze Zeit beim VfB. Und man muss ja auch sagen, dass dann am 22.12. die Hinrunde zu Ende ist. Ich freue mich eigentlich auf so eine Herausforderung, in verschiedenen Bereichen aktiv zu sein. Wie gesagt, Schwerpunkt im Moment und sollte das klappen mit der Präsidentschaft in den nächsten Monaten, vor allem der VfB. Aber ich werde auch im Weihnachtsgeschäft, und das beginnt ja Anfang Dezember, hat jetzt eigentlich schon begonnen, Filialen von uns besuchen und werde das dann eben auch verknüpfen mit Fanclub besuchen. Und von daher freue ich mich eigentlich auf die Zeit, weil ich mag eigentlich, wenn es trubelig ist, wenn viel los ist, das ist das, was am schönsten ist.
Du willst dich für das Ehrenamt bewerben, weil du sehr viel Kritik am VfB Stuttgart geäußert hast auf der damaligen Mitgliederversammlung im Sommer. Aber was gibt es auch Positives am Verein?
Naja, vor allem bewerbe ich mich für das Amt des Präsidenten, weil der VfB ein großartiger Verein ist. Ich würde mich auch bewerben, wenn der VfB jetzt gut dastehen würde und einen Präsidenten sucht. Der VfB hat eine unglaubliche Tradition. Der VfB hat, wie ich finde, die besten Fans der Liga. Wir haben, ich glaube, weltweit Zuschauerrekord in der zweiten Liga. Wir haben gegen Mannschaften wie Wiesbaden, Kiel, Fürth oder Bochum über 50.000 Zuschauer in der zweiten Liga zu zum Teil sehr, sehr komischen Anstoßzeiten, an die wir uns ja auch erst wieder gewöhnen müssen. Wir haben 72.000 Mitglieder, sind der größte Sportverein in Baden-Württemberg. Und wir haben eine Stimmung, die natürlich vor allem von der Cannstatter Kurve ausgeht, die sensationell und einmalig ist. Das ist schon eine super Grundlage. Und jetzt gilt es eben, die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, zu analysieren, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und auf dieser großartigen Basis, die wir haben, den Verein wieder nach oben zu bringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr optimistisch. Wenn man sich, das ist so ein bisschen mein Vorbild, den SC Freiburg anschaut, der mit wesentlich weniger finanziellen Mitteln, weil die haben ein Stadion, das deutlich kleiner ist. Das heißt, die haben im Schnitt pro Spiel schon mal 20.000 Zuschauer weniger, die mit ihren Preisen, die sie zahlen müssen, Einnahmen generieren. Die haben bei weitem nicht das Umfeld, das wir haben. Die Stadt Freiburg ist kleiner als Stuttgart. Also wir haben da schon andere Rahmenbedingungen. Und trotzdem schafft es Freiburg seit Jahren konstant auf einem guten Level zu spielen. Dieses Jahr spielen sie, wie ich finde, eine überragende Saison. Die haben aber auch seit vielen Jahren den gleichen Trainer und hatten auch davor mit Volker Finke den gleichen Trainer. Die haben einen Präsidenten gehabt mit dem Fritz Keller, der jetzt DFB-Präsident wurde, den namentlich kaum jemand kannte, der auch, wie ich, Unternehmer aus der Region war und ist, als Winzer und Gastronom. der den Verein mit einem langfristigen Konzept, ohne viel im Mittelpunkt stehen zu müssen, erfolgreich nach oben geführt hat. Und wenn ich mir das Beispiel Freiburg anschaue und sage, eigentlich hat der VfB Stuttgart wirtschaftlich noch mehr Power, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass man wirklich diesen großartigen Sportverein und diese großartige Fußballmannschaft mit der über 125 Jahre langen Tradition und mit den tollen Erfolgen, die wir früher auch gefeiert haben, wieder nach oben bringen kann und dann den Fans und Mitgliedern das gibt, was sie verdient haben, nämlich einen Verein und eine Mannschaft, auf die wir alle stolz sein können und die Spaß macht.